Schönen guten Morgen, liebe Arche-Gemeinde, auch alle die, die dich am Livestream zugeschaltet haben. Es ist schön, im Hause des Herrn zu sein. Und es ist schön, dass wir gemeinsam diesen Gottesdienst feiern und wir aus Gottes Wort Nahrung für unsere Seele bekommen, Stärkung in unserem Glauben, Zuversicht mit unserem oder auf unserem Weg mit Jesus. Wir haben in den letzten Monaten oder viel mehr als das, ein, zwei Jahren ja intensiv uns mit dem zweiten Buch Mose beschäftigt und haben ja dann vor Ostern einen Abschluss in diesem gewaltigen Buch der Bibel gefunden und möchten heute nun mit einer Predigtreihe beginnen aus dem ersten Brief an die Thessalonicher. Der erste Thessalonicher Brief. Ich möchte euch ermutigen, auch zu Hause in eurer persönlichen Andacht gerne in den nächsten Wochen immer wieder mal diesen Brief zu lesen. Er ist voll mit Wahrheit und mit glaubensstärkenden Inhalten. Und je öfter wir uns mit dem Text beschäftigen, desto mehr geht er auch in Fleisch und Blut über. Nun aber möchte ich euch einladen, dass ihr mit mir aufsteht und ich lese aus dem 1. Thessalonicher, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. 1. Thessalonicher 1, 1 bis 3. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Amen. Nehmt gerne Platz. Jeder von uns braucht immer wieder Ermutigungen. Als der berühmte Maler, vielleicht ist er in deinen Augen gar nicht so berühmt, aber wenn du mal googelst, dann wirst du feststellen, er ist berühmt. Als der berühmte Maler Benjamin West, er hat wunderbare große Ölgemälde gefertigt. Als dieser Maler ein kleiner Junge war, malte er ein Bild von seiner Schwester. Die Mama war gerade raus, hatte das Haus verlassen, da ging der kleine Benjamin und suchte sich also Papier und Farbkasten oder Leinwand und Farbkasten, was immer da war, und wollte nun also seine kleine Schwester festhalten, per Bild. Und wie das so ist mit kleinen Jungs, gib ihnen solche Sachen in die Hand oder sie nehmen sie sich, ohne dass du es ihnen gibst. Es entstand eine Riesensauerei. Überall Farbe und es war Chaos. Die Mama kommt zurück und sieht das Durcheinander. Und erkennt aber auch gleichzeitig das Anliegen des Jungen, Kunst herzustellen. Der aufrichtige Versuch, etwas Schönes zu machen. Und nun, statt ihn auszuschimpfen, nahm sie das Porträt der kleinen Schwester, ob man was drauf erkennen konnte oder nicht, weiß ich nicht, und hielt es hoch und sagte zu dem Kleinen: Was für ein wunderschönes Bild. hast du von deiner Schwester gemalt. Sie küsste ihren Sohn. Später sagte Benjamin West Folgendes: Durch diesen Kuss wurde ich zu einem Maler. Was war geschehen? Mama hat ihn ermutigt. Mama hat ihm zugesprochen und nicht den Putzlappen genommen und ihn ausgeschimpft über den Dreck, den er hinterlassen hat. Wir wissen alle, dass wir so Zusprüche in unserem Leben brauchen. Eine gewisse Anerkennung. Selbst der große Apostel Paulus brauchte das. Besonders auf seiner zweiten Missionsreise, auf der er sehr viele Schwierigkeiten erlebte. Da waren Bekehrungen, die er bezeugen konnte, aber es waren auch Verfolgungen, durch die er ging. Wenn wir uns den Brief an die Thessalonicher ansehen, dann ist es unvermeidlich, dass wir auch einen Blick in die Apostelgeschichte werfen, weil sie uns den Hintergrund für die Entstehung der Gemeinde in Thessalonich und auch für die Entstehung des Briefes gibt. Wir erinnern uns, und ich bitte einmal, dass wir das Bild an die Wand werfen, dort sehen wir einen Überblick über diese zweite Missionsreise des Apostel Paulus. Sie begann in Antiochia, dies ist ein Ausschnitt aus dem Mittelmeerraum, rechts an der Seite sehen wir Syrien, dann oben rechts ist das die heutige Türkei und auf der linken Seite Griechenland. Die zweite Reise des Apostels begann in Antiochia, dort rechts. Und er ging dort los zusammen mit Silas. Und das Anliegen war, dass er nach den Brüdern sehen wollte, wie es um sie steht. Damit war gemeint, dass er die Gemeinden aufsuchen wollte, die auf seiner ersten Reise entstanden waren. Und deswegen führte ihn der Weg auch zunächst Richtung Nordwest, Richtung Derbe und Lystra. Und dort trafen sie dann auf einen jungen Mann namens Timotheus, den sie von dort aus dann auch mitnahmen. Der Heilige Geist sprach zu Paulus. Eigentlich war seine Idee, Richtung Asien, Kleinasien, seine Missionsreise fortzusetzen. Aber die Apostelgeschichte berichtet uns, dass der Heilige Geist ihn wehrte, diesen Weg einzuschlagen, sondern dass er vielmehr nach Mysien gehen sollte. Und so kam er dann, und wenn wir jetzt mal ein weiteres Bild aufschlagen, dann sehen wir die Vergrößerung von dem linken Bereich. So kam er dann, dort seht ihr, im Bereich der heutigen Türkei, zusammen mit Silas und Timotheus nach Troas. Und dort bekam er in der Nacht eine Vision. Und er sah einen Mann aus Mazedonien, was auf der anderen Seite des Meeres lag, aus Europa. Und dieser Mann in der Vision, er rief ihm zu: Komm herüber und helf uns. Die Apostelgeschichte berichtet, als Paulus dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen, also den Mazedoniern, den Europäern, das Evangelium zu verkündigen. Und so wurde der Apostel Paulus der erste bekannte Missionar in Europa. Er war gehorsam dem Ruf Gottes. Für ihn war es damals vermutlich nur ein kleiner Schritt von einer römischen Provinz zur nächsten. Aber aus weltgeschichtlicher Sicht war es ein großer Schritt. Es war der Moment, als das Evangelium den Boden Europas betrat. So fuhren sie also mit dem Schiff von Troas ab und kamen dann über die Inseln nach Neapolis und von dort aus machten sie sich auf den Weg nach Philippi. Wir kennen die Geschichte. Dort trafen sie auf Lydia, die sich bekehrte. Ein großes Segensgeschenk. Aber sie bekamen auch Widerstand. Es heißt in Apostelgeschichte 16, dass die Volksmenge gegen sie aufstand, die Hauptleute ihnen die Kleider vom Leib rissen und sie befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Paulus und Silas wurden in Philippi ins Gefängnis gesteckt, in den Stock gebunden. Und ich kann mir vorstellen, dass in dieser Situation Zweifel aufkamen. War die Vision, die ich da gesehen habe, wirklich Reden Gottes? Vielleicht hat Silas auch seinen Chef gefragt, Paulus, waren das Emotionen aus deinem eigenen Herzen oder ist das hier richtig, was wir hier machen? Schau, wo wir gelandet sind. Wir lesen den Bericht aus der Apostelgeschichte, dass sie inmitten ihrer Bedrängnis in der Nacht anfingen zu singen und zu beten. Erinnert ihr euch? Sie priesen Gott in dieser Verfolgung. Und ein Erdbeben kam und die Ketten fielen ab und der Gefängnisaufseher wollte sich selbst in sein Schwert stürzen. Sie gingen dann in das Haus dieses Gefängniswärters. Das Haus bekehrte sich und Menschen kamen zum Glauben, aber doch war der Widerstand in Philippi so groß, dass sie die Stadt verließen. Sie gingen weiter von Philippi nach Thessalonich. Das ist jetzt die Stadt, an die Christen, die dort waren, der Brief gerichtet war. Thessalonich über die Via Ignatia, eine römische Hauptstraße, die von Ost nach West führte. Eine der größten Städte der damaligen Zeit. Etwa 100.000 Einwohner, die größte und einflussreichste Stadt von Mazedonien. Es heißt in Apostelgeschichte, dass Paulus 3 Wochen da blieb. 3 Wochen. Er lehrte in den Synagogen an 3 Sabbaten. Und er ging dort nicht hin, um die Menschen zu unterhalten oder um ihnen Zuspruch von ihnen zu bekommen, sondern er ging dorthin, um ihnen aus der Heiligen Schrift zu sagen. Das ist die Aufgabe der Mission. Das ist die Aufgabe von Evangelisten. Das ist auch unsere Aufgabe. Wir verkündigen Jesus Christus. Es heißt, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und er sprach, dieser Jesus, das verkündigte er in Thessalonich, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Und immer wenn wir Jesus als den Sohn Gottes, den Gekreuzigten und Auferstandenen verkündigen, gibt es eine geteilte Reaktion. Genauso wie in Philippi, Lydia bekehrt sich, das Volk begehrt auf. Auch in Thessalonich. Einige bekehren sich. Es heißt, etliche wurden von ihnen überzeugt, schlossen sich Paulus und Silas an. Auch eine große Menge der gottesfürchtigen Griechen sowie nicht wenige der vornehmsten Frauen. Sie waren ermutigt, sie bekehrten sich. Doch auch hier blieb es nicht nur bei einer positiven Reaktion, sondern Widerstand. Aufruhr. Die Juden, heißt es in Apostelgeschichte 17, die sich weigerten zu glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr, so dass der Apostel Paulus gehen musste. Wieder die Frage, war das wirklich Gottes Rufen? Hierüber. Sie kamen nach, ihr seht es dort, Beröa, nächste Stadt. Die Menschen dort waren edler gesinnt, wir wissen das, sie forschten in den Schriften jeden Tag, berichtet die Apostelgeschichte. Aber als die Juden aus Thessalonich hörten, dass nun in Beröa Paulus sich breit machte, schickten sie die, die dort den Aufruhr anzettelten, genau in dieselbe Stadt, wo Paulus jetzt war. Und das Gleiche ging wieder von vorne los. Paulus verließ Beröa. Wir sehen, er kam nach Philippi, landete im Gefängnis. Er kam nach Thessalonich, wurde gezwungen, die Stadt zu verlassen, weil ein Mob sich zusammenrottete. Er kam nach Beröa und er musste wieder gehen, weil wieder ein Aufstand kam. Von dort ging er nach Athen, südlich, unten an der Karte seht ihr die Hauptstadt Griechenlands. Und dort war sein Herz zutiefst betrübt aufgrund der Gottlosigkeit und des heidnischen Anbetens, was dort vorgefunden wurde. Und von Athen dann ging er rüber nach Korinth. Und von Korinth aus schrieb er dann diesen Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Soweit mal die Einblendung. Vielen Dank, Martina. Paulus kommt in Korinth an, nach all dem, was er in den letzten Wochen, Monaten erlebt hat. Schläge, Verfolgung, Gefängnis, Schmähungen. Und er berichtet, wie er sich fühlte, als er dort in Korinth ankam. Er berichtet das in seinem Brief, in dem ersten Brief an die Korinther. Er schrieb dort: Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Wen wundert's? Nach so einer Tortur. Du bekommst eine Vision in der Nacht. Du gehorchst Gott. Du gehst nach Europa. Am ersten Ort landest du im Gefängnis. Am zweiten Ort ist Aufruhr. Am dritten Ort zwingen die Leute, dich zu gehen. Am vierten Ort in Athen wirst du mit nichts anderem konfrontiert als mit Gottlosigkeit. Dann endlich kommst du nach Korinth, in eine Stadt, in der die Sünde herrschte wie wohl nirgendwo anders sonst. Du bist schwach. Du bist ausgelaugt. Du schreibst in der Erinnerung, wie es dir damals ging: ich war in Schwachheit bei euch, mit viel Furcht und Zittern. Ich glaube, das ist eine sehr ehrliche Gemütsbeschreibung des Apostels. Und es wirft hier einen Blick, einen ehrlichen Blick auf Arbeit im Reich Gottes, auf Gemeindegründungsarbeit. Es wirft einen ehrlichen Blick auf Missionsarbeit. Es wirft einen ehrlichen Blick auf die persönliche Nachfolge, auch von dir und auch von mir. Manchmal beobachte ich, dass im Reich Gottes mit viel großartigen Worten beschrieben wird, was man alles für den Herrn erreicht. Dann wird sich gegenseitig gelobhudelt. Und da ist dann kein Raum für Rückschläge oder auch für Leiden. Es wird stets betont, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Ja, wir sind auf der Seite des Siegers. Aber davon wird fälschlicherweise abgeleitet, dass das Leben mit und der Dienst für Jesus ein einziger Triumph sei. Dem ist nicht so. Dann wird betont, dass wir Jesus in dieser Welt gut aussehen lassen müssen. Dann will man Gemeinde positiv darstellen, attraktiv sein, keinen Anstoß erzeugen. Man möchte erfolgreich, effektiv und relevant sein. Aber dies wird im Neuen Testament nicht gelehrt. So war weder der Dienst Jesu noch der Dienst der Apostel. Auch die erste Gemeinde erlebte es nicht so. Denn wenn wir der falschen Annahme folgen, dass mit Jesus alles auf Wolke 7 läuft, dann werden uns die Menschen eines Tages fragen: Warum gibt es eigentlich Widerstand in meinem Leben? Warum werden wir geschlagen? Warum werden wir krank? Warum sterben wir? Warum haben wir Furcht? Was ist dann unsere Antwort? Wir können dann nichts sagen, weil wir immer verkündigt haben, dass es mit Jesus nur von Sieg zu Sieg geht. Paulus hatte allen Grund, entmutigt zu sein. Und gleichzeitig erkennen wir an dieser Missionsreise, dass aber gerade Gott genau diese Schwierigkeiten benutzt hat, um die Mission voranzutreiben. Stellen wir uns vor, er wäre nach Philippi gekommen und es wäre dort kein Widerstand entstanden. Es hätten sich viele Menschen bekehrt. Erweckung wäre ausgebrochen in einem großen Maß. Wie groß wäre die Gefahr gewesen, dass Paulus gesagt hat: Hier ist es gut, hier werde ich Zelte bauen. Hier will ich bleiben. Hier werde ich Pastor einer Megachurch mit einem soliden Einkommen und mit viel Anerkennung in der Stadt, mit mit sozialer Relevanz für den Ort. Halleluja, Zeitungen sind voll, Menschen kommen, alles gut. Vermutlich wäre Paulus nicht weitergezogen. Von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt. Gott benutzte gerade den Widerstand, gerade die Rebellion der Menschen, damit das Evangelium weiter verbreitet wurde. Und doch ist es so, dass genau dieser Apostel dort in Korinth angekommen, nach dieser aufzehrenden Reise mit seinen blauen Flecken und seinen Striemen auf den Rücken, wirklich geschlagen, eine Ermutigung brauchte. Er brauchte Stärkung im Dienst, so wie du heute Morgen auch. Und Gott ist da und er kam an seine Seite. Der Heilige Geist wusste von der Not in dem Herzen des Paulus und er sendet im rechten Augenblick seine beiden Begleiter, Silas und Timotheus, die er zurückgelassen hatte in Beröa, und sie kamen aus Mazedonien nachgereist. Und so heißt es, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt, 1. Thessalonicher 3, Vers 6 bis 8, wie folgt. Nun aber, schreibt Paulus, da Timotheus von euch, also von den Thessalonichern, zu uns zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe, und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch, da sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not getröstet worden durch euren Glauben. Denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Er schreibt, wir wurden getröstet. Mein Herz wurde ermutigt durch die Nachricht, die Timotheus uns von eurem Glauben brachte. Und diese Ermutigung veranlasste ihn, jetzt zum Griffel zu greifen und ihnen einen Brief zu schreiben. So ist der Brief entstanden. Jetzt setze ich mich hin. Ich möchte meinen Dank zum Ausdruck bringen. Gott gegenüber, aber auch euch gegenüber, ihr lieben Geschwister in Thessalonich. Weil ihr, ohne dass ihr es wisst, ich möchte, dass ihr wisst, dass durch euren Glauben mein Herz ermutigt wurde. Dass durch euer Wandel, durch euer Feststehen, ich wieder neue Kraft bekommen habe von Gott. Weil ich an eurem Leben sehe, dass meine Arbeit nicht vergebens ist. Und so sind wir, liebe Geschwister, auch. Lasst uns in dieser Kategorie denken. Wir sind eine Ermutigung für andere, wenn wir im Glauben stehen. Wenn wir inmitten unserer Bedrängnis nicht unseren Glauben über Bord werfen. Wie oft sind Geschwister, die in großer Krankheitsnot sind, zu einem riesigen Segen geworden. Für die, die entmutigt waren in ihrem Dienst. Sie sehen, oh, unsere Arbeit ist nicht umsonst. Das Wort, was wir weitergeben, hat Frucht gebracht. Und so wendet sich Paulus hier jetzt an die Geschwister in Thessalonich. Er ermutigt sie, er schreibt ihnen, das werden wir sehen, wenn wir den Brief betrachten, er schreibt ihnen, wie sehr er sie liebt. Es ist ein Brief eines Pastors an eine Herde, die durch seinen Dienst zum Glauben gekommen ist. Er schreibt, wie er später schreibt, wie ein Vater kam er zu ihnen, wie eine Mutter, er kümmert sich um sie, er ermutigt sie in ihrer Bedrängnis, denn die Bedrängnis dort hat ja nicht aufgehört. Er belehrt sie auch über die Wiederkunft Jesu. Er ermahnt die Trägen unter ihnen und fordert sie auf, dass sie arbeiten gehen sollen. Auch ganz praktisch wird er. Und er ermahnt die Unmoralischen, dass sie mit ihren Sünden aufhören müssen. Und über alledem immer wieder schreibt er ihnen, dass er sich über sie freut. Das ist ein wunderbarer Brief, voller mutmachender Inhalte. Heute Morgen nun schauen wir uns kurz an, in diesen ersten drei Versen, nachdem wir so ein bisschen den Hintergrund erfasst haben, schauen wir uns in den ersten drei Versen an, Zum ersten einmal den Absender und die Empfänger. Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Paulus nennt sich hier zuerst, das war in Briefen damals so üblich, man nannte zuerst den Absender, dann den Empfänger und dann kam ein kurzer Gruß. Nicht so, wie wir es heute machen, lieber Herr sowieso und dann am Ende, es grüßt Sie herzlich, sondern häufig ja auch als Papierrolle geschrieben. Diese Briefe konnte man gleich vorne ansehen, von wem, an wen, kurzer Gruß und dann der Inhalt. Paulus also als Absender zusammen mit Silvanus und Timotheus. Paulus selbst, wir wissen es, er betrachtete sich selbst nie als großen Mann, als bedeutend, eher als unbedeutend. Er hat oft geschrieben, ich bin der Geringste, ich bin der größte Sünder, ich bin eine unzeitige Geburt, nennt er sich an einer Stelle. Er war äußerlich nicht von großer Erscheinung, er fühlte sich klein, aber sein Gott war groß. Silas, Silvanus hier genannt, die lateinische Form, römischer Name Silvanus, Gott der Wälder, da kommt der Name her, Begleiter des Apostels, saß mit ihm im Gefängnis, wir haben es gesagt, in Philippi, und er sang dort mit Paulus. Timotheus, noch so einer, kein großartiger Mann, sondern wir wissen, er war furchtsam, er musste lernen, mutig zu sein. So einen zaghaften Mann hatte man an der Seite von Paulus zwangsläufig nicht vermuten können und müssen. Alle drei eigentlich nichts Besonderes. Drei unscheinbare Männer auf der Reise für die Mission und unglaublicher Einfluss, der durch sie entstanden ist. Drei Männer bei einer großartigen, in einem großartigen Moment der Weltmission. Jetzt schreiben Sie, jetzt schreibt Paulus, an wen? An die Gemeinde der Thessalonicher. Ekklesia ist das griechische Wort. Wurde damals benutzt für eine Volksversammlung, besonders zum Beispiel in Athen, wurden solche Menschen Ekklesia genannt, die freie Bürger waren und stimmberechtigt. Aber die Bibel benutzt dieses Wort in einem anderen Kontext. Im Alten Testament, als es ins Griechische übersetzt wurde, wurde das Wort Ekklesia benutzt, um Israel zu beschreiben. Die Gemeinde Israels. Die Gemeinde in Thessalonich war nun also die Fortsetzung der Ekklesia Israels, der Gemeinde Israels, die durch den Exodus aus Ägypten gerufen wurden, um den Herrn anzubeten. Es ist eine ganz spezifische Anrede. Es ist eine, ich möchte sagen, es ist ein ehrenhafter Titel einer Gruppe von besonderen Menschen. Die Gemeinde ist die herausgerufene Schar, von Gott herausgerufene Schar von Menschen. Wir sehen hier das Wesen der Gemeinde. Wenn wir von Gemeinde sprechen, nicht nur in Thessalonich, sondern auch an anderen Orten auf der ganzen Welt zu allen Zeiten, dann erkennen wir aus der Heiligen Schrift, dass dies nicht eine Gruppe von Menschen ist, die sich in erster Linie in einem Gebäude versammeln. Es sind auch nicht Menschen, die in irgendeiner Form religiös waren oder gemeinsam schöne Lieder singen, was alles gut ist. Wir versammeln uns hier und wir feiern Gottesdienst, wir singen Lieder. Aber unsere wirkliche Identifikation ist nicht das, was wir tun, in welchem Raum wir uns versammeln, sondern die Gemeinde ist eine bestimmte Gruppe von Menschen, die von Gott erwählt wurden. Wir werden am nächsten Sonntag dafür mehr hören. Vers 4, schaut ein. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Zu ihnen kam das Wort des Evangeliums. Das ist Gemeinde, sind die Menschen, zu denen das Wort des Evangeliums von Jesus Christus kam. Und dieses Wort kam durch die Macht des Vaters, er sagt, der Gemeinde, der Thessalonicher, in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Zu den Thessalonichern kam das Evangelium von Jesus Christus, die Botschaft von dem Gekreuzigten, gesendet vom Vater und vom Sohn und das Ganze in der Kraft des Heiligen Geistes. Vers 5, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Da waren Menschen, die hatten keine Ahnung von Jesus Christus. Und dann kommen da drei mehr oder weniger beachtenswerte Männer auf einer Reise, geschlagen von den Leuten in Philippi mit Striemen auf den Rücken, und sie kommen dreimal, drei Wochen lang in die Synagoge und verkündigen das Wort Gottes. Und nun sind die, die den Glauben an Jesus setzen, sind zu einer Gemeinde geworden. Eine Gemeinde herausgerufene durch das Wort des Evangeliums. Der heilige Gott, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und auch der Heilige Geist ist in ihnen aktiv geworden. Und er ist es, der seine Gemeinde zusammenstellt. Und so ist es auch hier heute Morgen mit uns. Wir sind hier, weil wir von Gott zusammengestellt wurden. Auch uns erreichte die Botschaft von Jesus Christus. Und wir durften mit Glauben antworten und wurden so zur Gemeinde hinzugefügt. Und zu diesen Menschen der Gemeinde, kommt nun dieser Gruß. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Gnade ist der Ausdruck der Gunst Gottes gegenüber denen, die ihm gehören. Seine Gnade hat dich von Schuld und Sünde befreit. Seine Gnade wurde uns, die wir sie nicht verdient haben, durch die Liebe Gottes geschenkt. Paulus weiß, wenn er ihnen Gnade zuspricht, was Gnade bedeutet. Es war noch gar nicht allzu lange her, da war sein Leben der Zerstörung der Christen gewidmet. Seine ganze Hingabe galt, die den Namen Jesu trugen, zu verfolgen, zu zerstreuen. Und er war es, der sie in die Gefängnisse warf. Und er war es, der sie auspeitschen ließ. Und in gar nicht allzu weiterer Entfernung war es plötzlich andersrum. Er selbst bekam nun die Schläge und saß im Gefängnis. Wie konnte das sein? Es war die Gnade Gottes, die aus dem Christenverfolger einen Anbeter des Herrn machte. Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Friede ist das Ergebnis oder auch die Folge der Gnade. Gnade hat dich errettet. Und weil du diese Gnade empfangen hast, schenkt Gott dir nun Frieden. Friede ist das Bewusstsein, dass du durch das Werk Jesu Christi mit Gott versöhnt bist. Die Gnade ist die Quelle, der Friede ist der Strom, der von der Quelle ausgeht. Es ist dieser Friede, von dem Jesus gesprochen hat, als er sagte, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Es ist ein Friede, den die Welt nicht kennt. Es ist der Friede, nach dem sich jeder Mensch sehnt. Aber sie haben ihn nicht. Es ist der Friede, nach dem sich der Kapitalist sehnt, während er mehr Reichtum anhäuft und doch nie zufrieden wird. Es ist der Friede, nach dem der Junkie sich sehnt, während er sich eine weitere Spritze setzt, hoffend, dass diesmal Frieden in sein Herz einkehrt. Es ist der Friede, der nur in der Liebe und Gnade und Freundlichkeit Gottes zu finden ist. Diese Gnade, diesen Frieden spricht Paulus ihnen zu. Und diese Gnade ist auch die, die dich ergriffen hat. Und die in der Folge dir diesen wahren Frieden geschenkt hat. Und so schreibt Paulus ihnen, spricht ihnen Gnade und Friede zu, vor dem Hintergrund all dessen, was er erlebt hat. Und als Reaktion auf diese glaubensstärkende Nachricht, dass sie trotz ihrer Bedrängnis da in Thessalonich immer noch im Glauben stehen. Er schreibt ihnen dann in Vers 2, dass er einerseits dankbar ist für sie und er schreibt ihnen auch, dass er für sie betet. Wir danken, Vers 2, Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten. Und dann nennt er drei Dinge, für die er dankbar ist. Vers 3, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Er dankt zuerst für ihr Werk im Glauben. Wir danken Gott für euch, wenn wir an euer Werk im Glauben denken. Das ist das Werk, das aus dem Glauben kommt. Schau, die Thessalonicher waren nicht nur Ermutigung für Paulus, sondern sie sind heute Morgen Ermutigung für dich und für mich. Wir sehen da eine Gruppe von Neubekehrten, irgendwo in der römischen Provinz in Mazedonien, umgeben von Widrigkeiten und Verfolgung. Und wir hören von ihrem Zeugnis, dass sie ein Werk im Glauben verrichten. Preis dem Herrn. Wir müssen festhalten, dass es nicht ein Werk ist, was sie errettet hat. Paulus macht das an vielen Stellen der Bibel immer wieder klar. Wir werden nicht errettet und erlöst und wir empfangen nicht die Gnade und den Frieden, den er ihnen gerade noch zugesprochen und bestätigt hat, aufgrund unserer Werke. Er sagt nicht, ihr habt euch so wunderbar bemüht und so toll verhalten, und als Belohnung bekommt ihr jetzt Gnade und Frieden. Nein, sondern für Paulus ist das Werk im Glauben immer die Folge eines Eingreifens Gottes in unser Leben. Wenn wir im Glauben stehen, dann wird unser Leben auch von Werken gekennzeichnet sein. Glaube ohne Werke ist tot. Wir sehen hier bei den Thessalonichern echtes geistliches Leben. In diesen jungen Gläubigen sehen wir, dass sie nicht nur theoretisch einer Ideologie folgten oder irgendetwas nur theoretisch taten, sondern ihr Glaube wurde praktisch. Paulus sagt, wenn wir an euch denken, dann erinnern wir uns an euren lebendigen Glauben, der sich in Taten zeigt. So soll sich auch unser Glaube in Taten zeigen. Und er dankt, dass es bei ihnen so ist. Er dankt zweitens für ihre Arbeit in der Liebe. Schlachter übersetzt für eure Bemühung in der Liebe. Nun, man denkt jetzt, wenn man das liest, kann man schnell drüber weglesen und denkt, naja, eine Bemühung in der Liebe, das ist ja eine eher Kleinigkeit. Wenn du deiner Frau das Frühstück ans Bett bringst, dann ist das auch Ausdruck deiner Liebe und ein gewisses Bemühen steckt ja auch dahinter. Aber wenn es dann lobend erwähnt wird, dann würdest du sagen, naja, war ja nicht so, war ja nur eine Kleinigkeit. So eine Kleinigkeit. Aber hier wird das ein Wort benutzt, das auch übersetzt werden kann mit Anstrengung. Da schwingt die Bedeutung von Mühsal und von Beschwerde mit. Wenn er an die Gemeinde in Thessalonich dachte, dann an ihre Arbeit in der Liebe, an ihre Anstrengung in der Liebe, an ihre Beschwerde in der Liebe, an ihren Schweiß in der Liebe, an ihre Erschöpfung, die durch die Liebe in ihnen entstanden ist. Mit anderen Worten, wenn wir an euch denken, dann sehen wir vor unserem inneren Auge abgekämpfte Menschen. Wir denken an euch, die ihr ausgebrannt für die Sache Jesu seid. Wir sind hier in Korinth in all den Herausforderungen, doch ihr seid uns eine außergewöhnliche Ermutigung. Ihr erinnert uns, dass Liebe etwas kostet. Arbeit in der Liebe kostet etwas. Warum? Weil die Liebe, von der hier die Rede ist, die göttliche Agape-Liebe ist. Sie ist das Vorbild für alle christliche Liebe, die Liebe Gottes, die Agape-Liebe. Und diese Liebe Gottes hat etwas gekostet, nämlich seinen Sohn. Es war eine Liebe, die aktiv war, nicht passiv. Sie zeigte sich am Kreuz, an dem der Sohn Gottes für Sünder starb. Es war eine Liebe mit Anstrengung, mit Mühsal, mit Schweiß, mit Blut, mit Erschöpfung. Wir sehen in euch eure Mühe, eure Arbeit in der Agape-Liebe, in der Liebe. Das ist die Liebe, die wir am Kreuz sehen. Es ist nicht einfach nur, wir sind lieb miteinander, sondern ihr ermutigt uns, weil ihr hart arbeitet. Nicht aus eurer eigenen Kraft heraus. Nein, Gnade ist es und Friede ist es von Gott, der euch dazu bringt. Aber die Liebe, mit der ihr untereinander lebt, ist die Liebe ähnlicher Qualität wie die, die wir am Kreuz sehen. Blut, Schweiß, Arbeit, Widerstand. Aber auch eine große Kraft. Es ist und bleibt eine Liebe, die wir am Kreuz sehen, die von uns auch heute eine Entscheidung fordert. Du kannst nicht auf diese Liebe schauen, die sich am Kreuz von Golgatha zeigt, an dem Jesus hing. Du kannst nicht zu dem Kreuz schauen und derselbe bleiben. Wenn wir die Liebe Gottes am Kreuz sehen, dann können wir nicht mit den Schultern zucken und weitergehen. Unsere Antwort muss ein Ja zu Gott sein. Alles andere wäre ein Nein zu der Liebe Gottes und somit bleibt die ewige Verdammnis auf uns. Paulus drückt aus, wenn ich an eure Liebe denke, dann denke ich an eine hingebungsvolle, passionierte Liebe. Und ich denke daran, dass ihr mit Überzeugung liebt. Und ich glaube, liebe Geschwister, diese Hingabe, die darf auch noch in unserer Mitte, auch in meinem Herzen wachsen, oder? Haben wir diese Passion, wie sie die Thessalonicher hier haben? Diese Hingabe ist Voraussetzung, um für Gott zu arbeiten. Wenn unsere Herzen nicht von der Liebe Gottes zerbrochen ist, dann wird es niemals Schweiß und Tränen und Blut für das Reich des Herrn geben. Es bedarf eines Zerbruches unseres alten Ichs, einer Erkenntnis der Liebe Gottes für uns, die uns verändert. Ich glaube, das ist der Grund, warum vielleicht auch heute Morgen einige unter uns sind, die mehr oder weniger durch ihren christlichen Alltag trotten, statt im glühenden Eifer für den Herrn zu arbeiten. Du schlägst die Bibel auf, schlägst sie zu, sag dir nicht mehr viel. Du kommst in den Gottesdienst rein und gehst wieder raus, sag dir nichts. Wie kommt das? Weil dein Herz nicht von der Agape-Liebe in Brand gesetzt ist. Weil du es dir bequem gemacht hast. Weil es ein Trott geworden ist. Weil es Kultur ist. Weil man das so macht im Umfeld der Arche-Gemeinde. Was wir brauchen ist Feuer der Liebe Christi. Es ist ein Bemühen in der Liebe. Es ist nicht ein Dahinplätschern. Und die Liebe bringt Schweiß und Blut und Tränen mit sich. Aber wir können sie nicht in unserem Leben erfahren, wenn Gott uns nicht entfacht. Und deswegen glaube ich, dass wir immer wieder neu, auch jetzt hier von den Thessalonichern lernen dürfen, wie sie vorbildhaft in dieser Liebe wandelten. Als junge Christen in einer feindlich gesinnten Welt brannte ihr Herz für Gott. Und das hat Paulus ermutigt und darf auch uns heute Morgen neu mit Mut erfüllen. Und dann dankt er noch für etwas. Vers 3. Ich danke auch, wir gedenken auch an euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Ausharren ist nicht ein passives, stilles Resignieren, sondern es ist eine aktive, dauerhafte Haltung im Angesicht extremer Schwierigkeiten. Mit anderen Worten, es läuft nicht alles glatt. Da gibt es vieles, was sehr herausfordernd ist. Probleme hier und dort. Aber wenn Paulus an die Thessalonicher denkt, dann sieht er ihr Ausharren. Kein passives Zurücklehnen und Abwarten, sondern aktives, anhaltendes Hoffen auf Gott im Angesicht von Nöten. Was für ein Zeugnis für eine junge Gemeinde. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wenn irgendwann im Zeitstrahl der Geschichte, die noch vor uns liegt, Menschen auf irgendeine Weise sich erinnern an die Arche-Gemeinde. Und sie sich erinnern an unser Werk im Glauben, an unser Bemühen in der Liebe und an unser standhaftes Ausharren in der Hoffnung und dadurch in ihrem Glauben ermutigt werden. Wünschst du dir das auch? Wünschst du dir das nicht auch für dein Leben? Nicht nur als Gemeinde insgesamt, sondern persönlich? Wenn Menschen ermutigt werden durch deine Hingabe, durch dein verändertes Leben. Und ich weiß, es wird nie aus eigener Kraft erfolgen, sondern immer nur dann, wenn wir Teil der Ekklesia sind, der Gemeinde Gottes, erlöst durch Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wenn uns die Gnade Gottes erreicht hat, der Friede zu uns geflossen ist, haben wir ein neues Herz und wir dürfen in diesem verwandelten Herzen ausharren in der Bedrängnis, bemühen uns in der Liebe und wir dürfen Werke des Glaubens zeigen. Möge Gott uns dazu helfen. Amen. Wir stehen auf zusammen. Herr, ich bitte dich, dass dieser Timotheusbrief uns in den nächsten Wochen ganz, ganz viel von dir und deiner Güte und Barmherzigkeit zeigt. Ich bitte dich, dass du durch dieses Wort aus der Bibel zu uns redest, auch in die verschiedenen Bereiche unseres gemeindlichen, aber auch persönlichen Lebens. Und ich danke dir, dass du es auch heute Morgen schon getan hast. Wir loben dich und danken dir, dass du das Evangelium uns geschenkt hast und dass es sich trotz Widerstand und Verfolgung ausgebreitet hat und dass es niemals zum Schweigen gekommen ist, gebracht wurde. Und wir danken dir, Herr, dass wir auch hier an den Thessalonichern ein großes Vorbild und Ermutigung sehen. Ich bitte dich, Herr, dass du auch uns, die wir hier heute Morgen versammelt sind, uns überprüfen lässt, inwieweit wir auch diese Dinge in unserem Leben umsetzen oder nicht. Wir wollen uns dir neu weihen, dich bitten, entzünde du immer wieder das Feuer des Heiligen Geistes in uns, dass auch wir glühen in der Liebe, die von dir kommt. Danke, Herr, dass du uns hilfst. Amen.